请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 7. Mai 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch über die Eröffnung der Danjiangbrücke berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit dem Basketballtrainer Henrik Rödel. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Paraguays Präsident besucht Taiwan. Taiwanischer Vize-Außenminister warnt in Brüssel vor Chinas Einflussnahme. Treffen zwischen Trump und Xi. Taiwan als Gesprächsthema. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der Präsident Paraguays, Santiago Peña, ist am heutigen Donnerstag für einen Staatsbesuch nach Taiwan gereist. Das taiwanische Außenministerium wies darauf hin, dass es sich um den zweiten Taiwan-Besuch von Präsident Peña handelt, seit dessen Amtsantritt im August 2023. Gleichzeitig ist es das erste Mal, dass er von Präsident Lai Ching-te als Staatsgast empfangen wird. Peña wird bis zum 10. Mai in Taiwan bleiben und unter anderem der Unterzeichnung mehrerer bilateraler Kooperations- und Austauschabkommen beiwohnen. Vorgesehen sind außerdem Besuche der Verwaltungsbehörde des Wissenschaftsparks in Südtaiwan, die Verleihung der Ehrendoktorwürde der National Taiwan University of Science and Technology sowie das Treffen mit paraguayanischen Studenten. Um die wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zwischen Taiwan und Paraguay zu stärken und den Austausch mit taiwanischen Unternehmen zu fördern, wird Peña zudem von Vertretern paraguayischer Unternehmen begleitet. Diese werden Informationsveranstaltungen zu Investitionsmöglichkeiten in Paraguay abhalten und relevante taiwanische Unternehmen besuchen. Laut taiwanischem Außenministerium haben Taiwan und Paraguay vor 69 Jahren diplomatische Beziehungen miteinander aufgenommen. Die Zusammenarbeit beider Länder in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Wissenschaft erfahre breite Anerkennung. Der taiwanische Vize-Außenminister François Wu hat am Mittwoch vor Abgeordneten des Europäischen Parlaments erklärt, wie China versuche, die globale Ordnung neu zu definieren und Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen zu verhindern. Gegenüber der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA sagte Wu, in seiner Rede habe er darüber gesprochen, wie China aktuell versuche, die globale Ordnung neu zu definieren. Dies habe er aus drei Perspektiven verdeutlicht. Zum einen fordere China, dass die Teilnahme Taiwans an internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation die Zustimmung Chinas bedürfe. Dies zeige, dass China in der Lage sei, internationale Organisationen zu kontrollieren. Der zweite Punkt sei, dass Schiffe, die die Taiwanstraße durchqueren, oftmals von China belästigt würden. Die Botschaft dieser Aktion sei, wer nicht belästigt werden will, muss erst Chinas Zustimmung einholen. Als Präsident Lai einen diplomatischen Partner besuchen wollte, habe China es außerdem geschafft, afrikanische Länder dazu zu bringen, bereits erteilte Fluggenehmigungen zurückzuziehen. Ein solches Verhalten beeinträchtige die internationale Ordnung, die auf dem Grundsatz der freien Schifffahrt und des freien Flugverkehrs basiere. Im Zuge seiner Rede hätten viele Parlamentarier Fragen gestellt, was die wachsende Bedeutung Taiwans in den Augen Europas zeige, so Wu. Darüber hinaus analysierte Wu, dass Europa und Taiwan viele gemeinsame wichtige Interessen hätten. Taiwan müsste Europa zeigen, dass man ein Kerninteresse Europas sei, so wie man auch ein Kerninteresse Japans und der USA sei. Sobald man zu einem Kerninteresse der internationalen Gemeinschaft werde, würde diese alles in ihrer Macht Stehende tun, um dieses Interesse zu verteidigen. Es sei äußerst wichtig, diese Botschaft zu vermitteln. Vor dem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der nächsten Woche hat der Direktor der taiwanischen Nationalen Sicherheitsbehörde gesagt, es gehe bei dem Treffen nicht darum, Probleme zu lösen, sondern darum, sie zu managen. Bei einer Befragung im taiwanischen Parlament sagte Tsai Ming-yen, Peking könne zwar versuchen, die Taiwan-Frage zu instrumentalisieren, allerdings hätten die USA bereits betont, dass sich ihre Taiwan-Politik nicht ändern werde. Trump wird voraussichtlich am 14. und 15. Mai nach China reisen und sich dort auch mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, treffen. US-Außenminister Marco Rubio hatte am Dienstag gesagt, er sei sich sicher, dass Taiwan ein Gesprächsthema sein werde, so sei es immer. Die taiwanische Regierung hofft auf eine Verabschiedung des Verteidigungssonderhaushaltes vor dem geplanten Treffen zwischen Trump und Xi in der nächsten Woche. Regierungssprecherin Karen Kuo wies am heutigen Donnerstag darauf hin, dass die USA, Japan und die Philippinen aktuell gemeinsame Militärübungen durchführen würden. Japan und die Philippinen würden darüber hinaus ihre Verteidigungsbereitschaft ausbauen. Weltweit würde man darauf schauen, ob Taiwan entschlossen sei, seine Landesverteidigung zu verstärken. Dazu komme, dass mit fast 70% die Mehrheit der Bevölkerung in Taiwan die Verabschiedung von verteidigungsbezogenen Haushalten befürworte. Die taiwanische Regierung hoffe daher, dass das taiwanische Parlament noch vor dem Trump-Xi-Treffen den Regierungsentwurf für einen Verteidigungssonderhaushalt verabschieden könne. Da bei Beratungen im Parlament bisher keine Einigung erzielt werden konnte, werde der Gesetzesentwurf nun dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt. Der taiwanische Premierminister Zhou Rongtai hat am gestrigen Mittwoch drei Prioritäten für die taiwanische Energiepolitik benannt. Auf einem von der Zeitschrift Commercial Times organisierten Forum sagte er, der Fokus der Energiepolitik liege auf Widerstandsfähigkeit, Energiewende und Stabilität. Als Reaktion auf die Auswirkungen der Krise in der Straße von Hormuz habe er angeordnet, Brennstoffe vorzeitig für das vierte Quartal zu beschaffen, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten. In Bezug auf die Stromnachfrage der KI-Welle würde die Regierung weiterhin die Bedürfnisse der Halbleiter- und KI-Industrie ermitteln. In Zukunft werde man im großen Stil neue Gaskraftwerke bauen und weiter grüne Energien ausbauen, sodass die Stromversorgung bis 2032 als gesichert gilt. Im Angesicht von Klimaextremen sei zudem die Widerstandsfähigkeit der Stromnetze für Taiwan sehr wichtig, so Zhou weiter. Präsident Lai habe den staatlichen Stromversorger Taipower darum gebeten, den Plan für Resilienz des Stromnetzes frühzeitig bis 2028 fertigzustellen. In Bezug auf die Frage einer Rückkehr zur Atomkraft sagte Zhou, nach der Änderung des Atomkraftgesetzes durch das Parlament sei Taipower gerade dabei, der Atomsicherheitskommission einen Plan zur Wiederinbetriebnahme sowie die Ergebnisse einer Sicherheitsüberprüfung vorzulegen. Bevor Atomkraft allerdings zu einer Backup-Energiequelle werden könne, müssten drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens die Gewährleistung der nuklearen Sicherheit, zweitens eine Lösung für die Entsorgung von Atommüll und drittens ein gesellschaftlicher Konsens. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 794,93 Punkte gestiegen, das sind 1,93%. Damit lag der Abschlusskurs bei 41.933,78. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 1,194 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 32,39 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 7. Mai. Heute ist es in Taiwan sonnig bei Temperaturen bis zu 32 Grad im Norden und 35 Grad im Süden. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 8. Mai. Morgen erwarten uns im Norden und Osten Taiwans Gewitter und kühlere Temperaturen bis zu 24 Grad. Im Westen bleibt es hingegen sonnig bei bis zu 32 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 7. Mai 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, vorgestern rief mich mein Mann beim Einbrechen der Abenddämmerung ans Fenster, um mir den Sonnenuntergang zu zeigen. Von unserer Wohnung auf einer Anhöhe über dem Danshui-Fluss aus haben wir eine gute Sicht auf die Mündung des Flusses ins Meer, wo sich jetzt die Danjiang-Brücke über den Wasserweg spannt, die in wenigen Tagen am 12. Mai eröffnet werden wird. Von unserem Sichtwinkel aus befand sich die Sonne links von dem nach rechts geneigten Pylon der weltweit sehr seltenen Einmast-Schrägseilbrücke, die vom Büro von Zaha Hadid entworfen wurde. Die Sonne stand noch relativ hoch und spiegelte sich jeweils zweimal unterhalb und zweimal oberhalb der Linie, die die Brücke über den Fluss zeichnet. Ein bisher einmaliger Anblick. Ob der Effekt durch die Stahlseile hervorgerufen wurde? Jedenfalls hatte ich ihn früher nicht beobachten können. Brücken sind oft Monumente der Macht, schwer, dominant, unübersehbar. Doch diese hier wirkt anders, denn das Architektenbüro hat sich die Frage gestellt, wie man etwas Großes bauen kann, ohne den Raum zu besetzen. Die Antwort ist eine radikale Reduzierung auf einen einzigen geneigten Pylon, eine Spannweite über 920 Meter, die fast schwebend wirkt, und eine Konstruktion, die mehr Linie als Masse ist. Die Brücke versucht nicht, die Landschaft zu übertrumpfen, sie soll sich vielmehr in die Landschaft einzeichnen. Wer in Dantzschuil lebt, der weiß, dass die Sonnenuntergänge hier kein beiläufiges Ereignis sind, sondern ein tägliches Ritual, ein Anblick, für den Dantzschuil berühmt geworden ist und den nicht nur Liebespaare genießen. Eine klassische Brücke hätte diesen Horizont zerschnitten. Die Danjiang-Brücke versucht aber, den Blick freizulassen. Ihre asymmetrische Form öffnet den Raum, statt ihn zu schließen. Sie ist so geplant, dass die Menschen den Sonnenuntergang weiterhin bewundern können. Dennoch war der Bau der Brücke nicht ohne Kontroversen. Da wurde zunächst die Frage aufgebracht, ob das ikonische Design den Preis wert sei, denn durch die Beauftragung eines weltberühmten Architektenbüros und die aufwendige Spezialkonstruktion war diese Brücke natürlich sehr viel teurer als eine konventionelle Brücke. Die Brücke wurde als ein Prestigeprojekt kritisiert, bei dem Steuergelder für ein architektonisches Statement ausgegeben würden. Dem wurde entgegnet, dass diese Brücke die internationale Sichtbarkeit Taiwans erhöhe und langfristig einen Mehrwert für Tourismus und Identität darstelle. Natürlich gab es auch Bedenken in Bezug auf den Naturschutz zum Bau einer Brücke überhaupt, da es sich hier um eine sensible Küsten- und Flusslandschaft sowie eine wichtige ökologische Zone handelt. Man sah die Beeinträchtigung von Vogelhabitaten, die Veränderung von Strömungen und Sedimenten sowie visuelle Veränderung des berühmten Dantzschuil-Panoramas voraus. Dem wurde mit Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie Anpassungen im Design zur Minimierung der Eingriffe geantwortet. Auch die mögliche Beeinträchtigung des Sonnenuntergangs wurde kritisiert. Dieses Problem konnten die Architekten mit ihrem asymmetrischen Design, das Sichtachsen offen lässt, relativ gut lösen, aber natürlich hängt es vom Standort des Besuchers ab, ob der Blick verstellt ist oder nicht. Ein Problem, das aktuell aufgetreten ist, sind Lärm- und aerodynamische Effekte, die nach der Montage der Brückengeländer aufgetaucht sind. Besonders die Anwohner auf der Bali-Seite, die Brücke erstreckt sich nämlich zwischen den Distrikten Dantzschuil und Bali von New Taipei City, berichten von störenden Pfeif- oder Summgeräuschen, die bei bestimmten Windrichtungen verstärkt auftreten. Verursacht werden sie durch Resonanzphänomene infolge von Windströmungen und der Geländerstruktur. Dieses Problem steht nun unter Beobachtung und es werden Nachjustierungen geplant, zum Beispiel durch den Einbau von Dämpfungselementen. Nachdem die Brücke am 17. April für einen Lauf freigegeben worden war, wurde von den Medien die Frage gestellt, ob die Brücke für Motorräder alltagstauglich sei. Es gibt zwar eigene Spuren für Motorroller, doch diese wurden als zu schmal empfunden. Man sieht hier Probleme beim Überholen, bei starkem Seitenwind und bei hoher Verkehrsdichte. Die offizielle Antwort war, dass die Spurbreite den Normen entspreche, doch in der Praxis wird das subjektive Sicherheitsempfinden ein Thema bleiben, denn dass es an der Mündung des Flusses ins Meer zu starkem Seitenwind kommen kann, lässt sich nicht abstreiten. Mit dem Bau der Brücke wird eine deutliche Entlastung der bisherigen Flussquerungen erwartet, könnte es aber sein, dass diese Wirkung überschätzt wird und dass statt der Reduktion von Staus diese nur verlagert werden und an den Anschlussstellen neue Engpässe entstehen? Die Befürworter der Brücke gehen von einer langfristigen Verbesserung des Verkehrsnetzes und einer besseren Verbindung zwischen Dantzschuil und Bali aus. Leider stiegen die Kosten für das an sich schon teure Projekt durch mehrfache Verzögerungen weiter in die Höhe. Die Gründe dafür waren technische Komplexität, Designanforderungen und Baukoordination. Die Gesamtkosten für die Brücke sollen sich auf 20 bis 25 Milliarden NT-Dollar, also ca. 600 bis 750 Millionen Euro belaufen. Ein Grund für die hohen Kosten ist neben dem komplexen Design auch die Lage der Brücke an der Danshui-Mündung, die von Gezeiten und Wind beeinflusst wird, während die Meeresnähe Korrosionsgefahr birgt. Dies alles erfordert aufwendige Fundamente und Materialien. Die Brücke steht auch nicht für sich alleine, sondern die Kosten umfassen die Zufahrtsstraßen, den Anschluss an bestehende Verkehrsnetze und die städtebauliche Integration. Die Brücke ist mit diesem Preis zwar deutlich teurer als einfache Flussbrücken, der Preis liegt jedoch im Rahmen internationaler Großprojekte dieser Art. Sie ist bestimmt kein billiges Verkehrsprojekt, sondern eine bewusste Investition in Infrastruktur, Architektur und Image. Die Danjiang-Brücke ist ein Paradebeispiel dafür, dass große Infrastrukturprojekte heute nicht nur gebaut, sondern verhandelt werden. Sie berührt gleichzeitig Alltag, Ästhetik, Umwelt und Identität und genau deshalb entstehen Kontroversen. Taiwan ist ein Ort, an dem Infrastruktur selten nur funktional ist. Gerade im Norden zeigt sich ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass große Bauwerke auch ästhetische und kulturelle Verantwortung tragen. Das ist der Danjiang-Brücke wohl gelungen, denn sie ist technisch ambitioniert, visuell zurückhaltend und kulturell sensibel. Viele der umstrittenen Punkte werden sich nach der Eröffnung der Brücke vermutlich schnell abschwächen. Was aber bleiben wird, ist das Problem der Windgeräusche, die trotz Nachbesserung nicht ganz verschwinden werden, sowie das Problem des Sicherheitsempfindens auf der Motorradspur, denn diese lässt sich nun nicht mehr verbreitern. Was die verkehrstechnische Entlastung anbetrifft, so muss man abwarten. Oft zeigt sich eine Entlastung nur teilweise oder zeitverzögert und die Entstehung neuer Staus an anderen Stellen ist durchaus wahrscheinlich. Da sich in Danshui auch noch andere große Verkehrsprojekte im Bau befinden, wird man erst nach deren Fertigstellung ein abschließendes Urteil fällen können. Der Eröffnung sieht man auf jeden Fall mit großer Spannung entgegen und es ist zu erwarten, dass sie nicht nur von Pendlern gut genutzt werden wird, sondern auch von Anwohnern und Touristen in ihr Freizeitverhalten integriert werden wird. Schon jetzt ist sie neben dem Sonnenuntergang zu einem beliebten Fotomotiv in Danshui geworden, eines, das man den ganzen Tag über fotografieren kann. Ein Konzert auf der Brücke am 2. Mai und ein Picknick am 3. Mai sollen von 150.000 Personen besucht worden sein. Wenn ich das nächste Mal zum Flughafen fahre, werde ich vermutlich den Weg über diese Brücke wählen. So viel für heute aus dem Programmteil von Mosaik. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Am vergangenen Wochenende ging die reguläre Saison der Taiwan Professional Basketball League zu Ende und die Playoffs stehen bevor. Sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison dürften die Taoyuan Taiwan Beer Leopards sein, die die reguläre Saison als Tabellenerste abgeschlossen haben. Ich habe die Gelegenheit zu einem Interview mit dem Coach der Leopards genutzt, der ehemalige Nationalspieler und Bundestrainer Henrik Rödel. Da wir das Interview aus Zeitgründen in der Innenstadt von Taipeh führten, mussten wir und müssen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einer gewissen Geräuschkulisse leben. Dafür bekommt man gleich ein Gefühl für die Atmosphäre einer Stadt wie Taipeh, die niemals schläft. Doch nun zu meinem Gespräch mit Henrik Rödel.
Henrik Rödel, erst einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Jetzt nach einer hektischen Saison, die reguläre Saison ist jetzt ja eigentlich zu Ende. Zunächst einmal, wie würden Sie die reguläre Saison zusammenfassen?
Ja, ich glaube, dass wir sehr unerwartet einen sehr guten Start hatten in die Saison. Unerwartet von dem sogenannten Experten von außerhalb. Ich habe allerdings auch früh schon gesehen in der Mannschaft, sehr viel Potenzial gesehen, weil sie eine Mannschaft ist, die sehr gut zusammenhält, sehr jung ist, sehr ambitioniert, sehr gut arbeitet, auch eine Intensität gleich mitgegangen ist, die ungewöhnlich ist. Ich glaube, wir hatten auch sehr viel Glück mit den sogenannten Imports. Mir fällt das Wort Ausländer schwer, aber es ist so, glaube ich, für mich fällt jetzt kein anderes ein im deutschen Umgangston. Wie man die vier Spieler, die wir ausgesucht haben aus dem Ausland, da hatten wir sehr viel Glück mit, haben das auch gut gemacht. Die haben sehr gut gepasst, gleich von Anfang an. Und die Truppe hat sehr gut weitergearbeitet. Dann natürlich auch immer mal wieder eine Delle gehabt während der Saison, auch verletzungsbedingt und konzentrationsbedingt, aber wir haben wirklich dann auch am Ende wieder auf einem sehr hohen Niveau gespielt und letztendlich aus meiner Sicht auch die reguläre Saison verdient mit dem ersten Platz beendet.
Also Sie selbst waren nicht überrascht davon, wie gut Ihre Mannschaft so abgeschnitten hat bisher?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine ganz großen Erwartungen gehabt, also weil ich die Liga so noch nicht kannte. Ich wusste ja auch nicht, wie die Gegner sind. Da musste ich mich erstmal reinfinden. Es ist mein erstes Jahr in Taiwan. Das, was ich davon wusste, war klar, dass es schwer werden würde, hier auf Dauer immer siegreich zu sein, weil die Mannschaften einfach zu gleichwertig sind. Das ist auch eine sehr spannende Liga, weil wirklich also die Budgets sind ähnlich, die Qualität der Mannschaften ist ähnlich. Und dadurch ist jedes Spiel einfach sehr, sehr schwierig zu spielen und spannend zu spielen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Erwartung, wie sich das am Ende dann lösen würde. Ich glaube, die Erwartungen sind dann erst entstanden, als ich mit der Mannschaft angefangen habe zu arbeiten.
Und was würden Sie, gut, Sie haben eben gesagt, sie hält gut zusammen, die Mannschaft. Was würden Sie so spielerisch als die Stärken Ihrer Mannschaft herausheben?
Ja, wir haben zum großen Teil eine sehr junge Mannschaft, sehr ambitioniert, die trainiert sehr gut. Sie versucht auch, die Dinge umzusetzen, die wir trainieren. Und Spieler, die man nicht wirklich jedes Training motivieren muss, sondern die einfach selbst motiviert ins Training kommen und hart arbeiten und sich verbessern wollen und mit einer großen Begeisterung in die Spiele und auch in die Trainingssituationen reinkommen. Ich glaube, das ist der große Vorteil. Wir wollen sehr intensiv spielen, wir wollen in der Verteidigung sehr, sehr gut spielen und miteinander gut kommunizieren. Und das hat die Mannschaft von Anfang an immer versucht umzusetzen.
Und was glauben Sie, was müssen Sie für die Playoffs oder woran müssen Sie für die Playoffs noch arbeiten? Was müssen Sie verbessern, um in den Playoffs erfolgreich zu sein?
Man kennt sich natürlich sehr gut. Wir haben ja gegen jede Mannschaft schon 6-mal gespielt. Da gibt es jetzt keine ganz großen Überraschungen mehr, auch keine ganz großen taktischen Veränderungen, die man jetzt ganz neu entdecken kann. Also ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, in denen man jetzt arbeitet, versucht das ein oder andere hier nochmal besser zu kommunizieren, klarer zu machen, damit man da weniger Fehler macht und natürlich dann auch hofft, dass man jetzt physisch und mental sich am besten vorbereitet jetzt für die Tage, die kommen.
Und ja, Sie haben also eine Mischung aus taiwanischen Spielern und Importen. Und wie würden Sie den Spielstil von taiwanischen Spielern beschreiben?
Ja, ich glaube, dass die Spieler schon gewohnt sind, ein hohes Trainingspensum zu haben. Alle sind gewohnt, sehr, sehr viel zu werfen. Es gibt schon auch talentierte Werfer. In der Regel halt körperlich kleinere Spieler. Das heißt, alle Imports sind auch fast alles große Spieler. Das heißt, wenn man die Spiele beobachtet, wird man die Spieler aus Taiwan werden zum großen Teil Guards, Flügel sein. Und die Spieler, die man dazu holt, in der Regel große Flügel oder Center.
Und Ihre Spieler jetzt, die Importe und die Taiwan-Spieler, war es einfach, dass sie sich zusammengefunden haben?
Also eine der Dinge, die wir in der Rekrutierung als sehr wichtig empfunden haben, war, dass wir Spieler bekommen, die internationale Erfahrung haben, die sich schnell einstellen können auf neue Situationen. Auch Spieler, die nicht zu alt sind, aber auch schon Erfahrung haben. Und wenn es geht, natürlich sogar Erfahrung in Taiwan, und wir haben mit Chris McCullough und Marco Miller 2 Spieler dazu bekommen, die schon mehrere Jahre in Taiwan gespielt haben. Das heißt, die das Umfeld kennen und die sich überhaupt nicht an irgendwas gewöhnen müssen. Und mit Jake Diallo jemanden gefunden, der auch im Ausland schon sehr, sehr viel gespielt und gearbeitet hat und auch menschlich extrem gut reingepasst hat, und Kruma war ja schon da.
Mussten Sie selbst irgendwas an Ihrer Philosophie anpassen, an Ihrer Trainerphilosophie?
Ich glaube, jeder Trainer muss sich anpassen an die Mannschaft, die neu vor ihm ist, und eigentlich auch jeden Tag neu anpassen. Also das ist das Spannende am Trainersein, dass es da kein Mittel gibt, das immer funktioniert, und auch kein Weg, der immer funktioniert, sondern man muss sich immer irgendwie einen neuen Weg finden, mit dem, wie die Mannschaft sich entwickelt und was die Mannschaft aufnehmen kann und dann auch, wo man merkt, so in dem Bereich muss man mehr arbeiten, in dem Bereich kann man vielleicht ein paar Sachen lassen. Das ist das Spannende am Trainer sein oder auch an dem Sport, wie eine Mannschaft sich entwickelt. Und deswegen muss man sich immer anpassen. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil des Trainerseins.
Gab es irgendwas am Ligabetrieb, woran Sie sich gewöhnen mussten? Zum Beispiel, es gibt ja nur 7 Mannschaften, das heißt, Sie spielen gegen jede Mannschaft, glaube ich, haben Sie gesagt, 6-mal. Es gibt oft am Wochenende 2 Spiele, dass Sie am Samstag und am Sonntag gespielt haben. Solche Sachen, war das ja auch etwas, woran Sie sich gewöhnen mussten?
Also es gibt mehrere Dinge, die in Taiwan sehr speziell sind. Zum ersten Mal wird 4x12 Minuten gespielt. Das ist in den normalen Fieberregeln international wird 2x oder 4x10 oder 2x20 gespielt. Das heißt, man spielt 8 Minuten länger. Das ist wirklich anders. Da muss man sich auch als Trainer erstmal dran gewöhnen, dass das Spiel länger dauert, dass es längere Phasen hat, in denen man auch Sachen noch wieder verändern oder umstellen kann oder auch konstant bleiben muss. Das war etwas, was für mich am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht hat. Dann, wenn man Heimspiele hat, hat man in der Regel am Wochenende 2. Das heißt, man spielt 2-mal am Wochenende, wenn man zu Hause spielt. Das heißt also, dass man am Sonntag hintereinander schon gespielt hat und oft eine müde Mannschaft hat, die auf eine ausgeruhte trifft. Das ist schon ungewöhnlich auch. Auch daran muss man sich so ein bisschen gewöhnen. Der Terminkalender ist speziell. Aber sonst muss man auch sagen, dass die Liga sehr professionell ist, sie ist sehr professionell aufgebaut. Also ich finde die Übertragung wirklich enorm professionell. Die Trainingsbedingungen sind klasse und auf einem sehr hohen Niveau. Also das sind schon viele Sachen, die das Arbeiten sehr vereinfachen.
Jetzt sind Sie das erste Mal in Taiwan und jetzt sind Sie aber ungefähr schon ein halbes Jahr in Taiwan. Konnten Sie Taiwan so ein bisschen erkunden, also etwas außerhalb von den Sporthallen? Und wenn Sie mal Freizeit haben, gibt es etwas, das Sie gern hier in Taiwan machen?
Ja, natürlich ist Freizeit Mangelware, weil wir ja fast jeden Tag trainieren und so viele große Ausflüge habe ich nicht gemacht, aber ja schon ein paar Mal auch im Landesinneren und finde es unglaublich schön. Die Strände sind toll und haben also es ist schon eine sehr gute, sehr, sehr schöne Insel, wo ich sehr gerne noch viel mehr sehen möchte und hoffe, dass ich da noch einiges sehen kann in der Zukunft. Ich finde Taipei sehr, sehr, sehr spannende Stadt auch, die alles Mögliche anbietet, was man sich auch nur erdenken kann. Tolle Restaurants, auch tolle Plätze, wo man hingehen kann und sich angucken kann. Museen, also sehr, sehr spannende Stadt. Tolle Insel, gutes Wetter, das ist natürlich für jemanden, der aus Deutschland kommt, schon was Besonderes, wenn es um Weihnachten rum immer noch 20 Grad hat und in Deutschland friert und im Schnee liegt. Und ja, aber ich finde, die Erfahrung bis jetzt war sehr, sehr positiv.
Und Freizeit, also gut, wenn Sie mal Freizeit haben, was machen Sie dann gerne?
Ja, außer noch mehr Basketball zu gucken, bin ich gerne unterwegs, versuche vor allem auf meinen 2 Beinen viel unterwegs zu sein, um Sachen zu sehen, die sehr gerne spazieren und laufen, um mehr von der Stadt kennenzulernen.
Ja, vielen herzlichen Dank und dann wünsche ich für die Playoffs alles Gute und ja, vielleicht geht's ja bis zum Ende der Playoffs.
Das wäre der Traum.
Soweit mein Gespräch mit Henry Grödel, dem Coach der Taoyuan Taiwan Beer Leopards aus der Taiwan Professional Basketball League. Für die Basketballfans in Deutschland, die Playoffs und damit natürlich die Playoff-Spiele der Leopards, kann man live auf YouTube verfolgen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 7. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.